Ilan. Herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Wir haben wieder ein Monthly und ausreichend Themen mitgebracht. Wir sprechen über unsere Lieblingsministerin, die sich einen neuen Spitznamen verdient hat. Kommen wir gleich zu. Über Energiemythen, Gaskraftwerke und die Idee, dass Strom günstiger wird, beziehungsweise was Leon Hirt dazu sagt. Günstige Elektroautos und über die vielen Anfragen, die ich jetzt aus meinem Freundeskreis bekomme, weil aufgrund des Iran-Krieges doch jeder jetzt anfängt, darüber nachzudenken, ob ein E-Auto und eine Solaranlage nicht sinnvoll sind. Herzlich willkommen. Hast du dich wieder eingelebt? Hier bist du wieder angelandet oder ziehst dich wieder in die Ferne nach Vietnam?
Moin, also im Winter immer gerne. Frühling ist ja sehr schön hier auch. Obwohl jetzt heute regnet es wieder so richtig und ist wieder so richtig kühl geworden. Aber nö, wir haben reichlich Stoff hier für den Podcast und ich freue mich drauf und mir geht's gut hier in Deutschland.
Ja, fangen wir mal erstmal mit dem allerwichtigsten Thema an. Katharina Reiche hat am 7.4. einen Gastbeitrag in der FAZ geschrieben, der sehr viel Resonanz erzeugt hat, negative Resonanz. Der wird ihr noch lange nachhängen und die bewirbt sich quasi für den Titel Fake Kati, damit sie diesen unsäglichen Gas-Kati-Titel los wird. Wurde aber auch von Flo Heinemann gebeten, dass wir hier nochmal im Podcast so ein paar Energiemythen besprechen und habe auch beobachtet, dass das, was Katharina Reich erzählt, durchaus auch gehört wird. Also Leute fühlen sich dadurch ein bisschen verunsichert. Also diese Zweifel, die sie an der Energiewende streut, finden tatsächlich immer mal wieder ein bisschen Anklang. Wurde der Artikel auch in deiner Szene so ein bisschen besprochen?
Ja, klar. Ich glaube, der Titel wäre so Fake News aus dem Wirtschaftsministerium. Ja, auf jeden Fall irgendwie erschreckend, finde ich, insgesamt, was wir da aus dem einem der wichtigsten Ministerien, was wir haben, da irgendwie so mitbekommen. Also die war ja im Energieausschuss, hat sich zur Energiekrise geäußert und da ohne konkrete neue Entlastungsmaßnahmen eigentlich zu sagen und dann oder zu nett, so richtig gut zu benennen. Und dann gab es parallel, hat der Spiegel ja enthüllt da, dass das BMWE bei ENBW und bei anderen irgendwo gezielt Vorschläge bestellt hat, die Batteriespeicher bei den Kraftwerksausschreibungen benachteiligen. Und ENBW hat das auch erst nach Spiegelanfrage dann ins Lobbyregister eingetragen und so. Also es ist so ein bisschen Krimi. Ja, irgendwie überrascht einen nicht, aber wenn es dann rauskommt, wir hatten ja schon dieses RWE.
Sie lernt einfach von ihrem Lebenspartner Theodor von Gutenberg. Der wusste auch immer quasi sozusagen, wo die Grenze zwischen Grau und Dunkelgrau verläuft. Und da tapst sie leider immer noch ein bisschen auf der falschen Seite rum. Aber ich glaube, der Theodor hilft ihr da schon. Aber vielleicht gehen wir erstmal ihre Argumente durch, die sie gebracht hat und schauen, was davon sind eigentlich Fakten, beziehungsweise davon ist Fake News. Ich habe das nochmal aufbereitet. Also erste Aussage war, Deutschland deckt nur knapp 20% seines gesamten Energieverbrauchs überhaupt mit Erneuerbaren ab. Damit war es ja so ein bisschen geframed, dass Erneuerbare noch gar nicht so wichtig sind und aber schon ganz viele Kosten verursachen. Kommen wir auch gleich dazu. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast schon ein paar Mal behandelt, ne? Diese dieses Dilemma, dass natürlich verbrennungsbasierte Prozesse in den meisten Fällen halt sehr ineffizient sind, also diese Primärenergie-Fallacy, und sie bezieht ja alle Sektoren mit ein, also auch den Verkehrssektor, natürlich den Wärmesektor, die jetzt erst gerade angefangen werden die sich gerade anfangen zu verändern. Das finde ich schon sehr, 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 sehr harten Tobak, das so zu erzählen. Musst du auch hin und wieder mal die Primärenergie-Fallacy erklären oder ist das schon gängiges Branchenwissen bei dir?
Na, es ist halt immer so, je nachdem, mit wem du sprichst, dann nehmen die halt sozusagen die Primärenergie oder nicht. Also ja, ich erinnere mich jedes Mal so an den Werner Sinn, der ja auch immer so mit Primärenergie argumentiert. Ja, also Fakt ist, dass wir trotzdem einfach extrem viel Fortschritte machen können noch bei Erneuerbaren und auf die ganzen Vorteile hinzublicken macht das Bild ein bisschen ausgewogener. Aber ja, ich also sehr selten muss ich das, um deine Frage zu beantworten.
Okay, dann hat sie einen Punkt, wo sie ja recht hat. Die Strompreise in Deutschland sind hoch, aber sie vergisst natürlich dabei zu erwähnen, dass das ja sehr stark an den Fossilen auch hängt, ne, die im Merit-Order-System vor allem die Strompreise ja ziemlich hoch hochsetzen. Aber grundsätzlich hat sie ja recht. Haushalte, die selten ihre Stromtarif erneuern, landen jetzt im Durchschnitt in Deutschland bei 37 Cent. Der europäische Durchschnitt ist unter 30 Cent. Also stimmt ja erstmal, es ist teuer, nur sie zieht daraus die falschen Schlüsse oder behauptet die falschen Dinge. Was ist denn, wenn du jetzt du bist ja mit deinem Business im Industriestromumfeld aktiv, wenn du jetzt größere Rahmenverträge abschließt, was ist denn da so was sind denn die Bruttopreise, die man da erzielen kann gerade?
Naja, wir machen ja so flexible Verträge, ne? Also wir vermitteln Rahmenverträge oder achten darauf, dass unsere Kunden eine gewisse Flexibilität haben darüber, wann sie wie viel Strom preislich und Gas preislich fixieren. Aber wir raten davon ab, einfach alles zu fixieren, also in so ein Fixpreismodell zu gehen und zu sagen, wie so eine Art Stichtagsbeschaffung. Heute ist ein guter Tag für die nächsten 4-5 Jahre, sich festzulegen auf einen Durchschnittspreis. Das machen wir nicht, sondern wir machen, wir sagen, schließ ruhig einen Rahmenvertrag ab, der dir eine gewisse Flexibilität hat, wo du eben den Markt ein bisschen timen kannst, und dann helfen wir mit unserer KI, da die richtigen Einkaufszeitpunkte, Volumina und so festzulegen. Also ist ein bisschen anders bei den Großen. Und ich meine, bei den Privatkunden geht es ja auch so dahin, dass es sich lohnt, also wenn du einen Smart Meter hast und sozusagen dynamische Tarife auch bekommst, dann nicht den Durchschnittspreis zu zahlen, sondern dann Strom zu verbrauchen, wenn er günstig ist, weil wir viel erneuerbare Systeme
haben. Wenn du keine Solaranlage hast, dann lohnt sich das, sonst bringt das nichts.
So, ja, genau. Für dich ist es ein bisschen anders.
Aber auch so landest du jetzt dabei, ich glaube, jetzt ist es in den letzten Wochen ein bisschen teurer geworden durch Iran, aber du konntest eigentlich jetzt immer solide unter 30 Cent abschließen, egal wo in Deutschland. In Schleswig-Holstein teilweise 25 Cent brutto. Da kommen noch die Grundkosten dazu, ne? 10 Euro im Monat, 15 Euro im Monat, je nach Anbieter. Mhm. Aber es ist natürlich schon deutlich billiger. Aber wichtig ist ja, dass sie dann den Zusammenhang falsch darstellt. Sie sagt einfach, Netzentgelte, Steuern, das hat alles was mit neuer Energie zu tun, mit erneuerbarer Energie. Das ist natürlich Quatsch. Aber ein Thema, bei dem du wahrscheinlich mehr erzählen kannst, ist ihre Behauptung, dass die Systemkosten steigen. Also die Systemkosten für unser Energienetz von 30 Milliarden Euro pro Jahr steigen auf 90 Milliarden pro Jahr. Das ist ja wieder ein bisschen sozusagen schwieriger. Sie schmeißt ja alles zusammen, ne? EEG-Kosten, Reserven, Redispatch, Netzsubventionen, ja. Ne? Alles sehr, sehr teuer. Du bist da ein bisschen tiefer drin. Ich glaube, Leon Hirt hat auch ein bisschen was zu geschrieben. Also ist das so? Also steigen unsere Systemkosten, je höher unser erneuerbarer Energieanteil wird, an? Oder liegt das an den zu kurzen Abschreibungsdauern? Man muss in 10 Jahren das Netz abschreiben, aber es hält irgendwie 50 Jahre. Also was ist denn da jetzt genau wahr?
Ja, nee, absolut, voll gut, dass du fragst. Also nochmal, ich mache das gerne an diesem Punkt fest, dass sie sozusagen da die effizienteste Technologie, nämlich Batteriespeicher, BESS-Systeme zugunsten einfach der teuersten im Prinzip Gas ausspielt. Und wer das macht, der handelt ja eigentlich gegen das Systeminteresse. Also sie sozusagen zitiert die Systemkosten, aber eigentlich macht sie es nicht fürs System. Sie muss da irgendwelche anderen Motivationen noch haben. Und naja, und wenn das Ministerium halt einfach irgendwie bei den Profiteuren von fossiler Geschäftsmodelle Argumente bestellt, ist es ja auch keine neutrale Politikgestaltung so im Sinne des Volkes. Und das finde ich irgendwie, das ist das Krasse daran. Aber jetzt nochmal zu den der Dirk Specht hat das, glaube ich, auch super gesagt. Den kennst du vielleicht auch, der auf LinkedIn immer mal wieder irgendwie was zu den Themen sagt. Der sagt, also wer Systemkosten polemisiert und gleichzeitig BESS gegen Gas ausspielt, der darf nicht Fachministerien für das Energieressort eines Industrielandes im Jahr 2026 sein. Das ist einfach auch nicht zeitgemäß. Mhm. Aber zu den Systems und also Leon ist ja immer ziemlich, macht immer sehr fundierte wissenschaftliche Paper, die er schreibt. Und ich kann jedem empfehlen, es sind 5 Seiten, da einfach mal reinzugucken. Und die bankt auch ein bisschen so die Mythe, dass der Strom wirklich wieder sehr viel günstiger wird. Ja, die Gesamtkosten der Stromversorgung in Deutschland liegen heute ungefähr bei 200 Euro pro Megawattstunde. Also wenn du so Energiebeschaffung 45 Milliarden, Netzkosten 40 Milliarden und öffentliche Mittel oder EE-Subventionen dann ungefähr 15 Milliarden, dann das durch 500 Terawattstunden Verbrauch teilst, dann kommst du ungefähr auf die 200 Euro pro Megawattstunde. Aber jetzt ja die Frage, wenn wir Industriepolitik...
Kurz nur zum Verständnis, wenn der Stromverbrauch stark steigen würde, ne, weil jetzt verschiedene Industrie- und Wärmesektor da, und wie das mit dem bestehenden Netz Teil ja noch gut abdecken könnten, dann würden ja die Durchschnittskosten sinken, oder?
Ja, oder auch dann Strom da abnehmen, wo er entsteht. Ne? Also zum Beispiel bei dir in Schleswig-Holstein müssen wir viel, also sagen, je weniger wir das Netz nach Süddeutschland ausbauen, weil du schon den ganzen Windstrom oben abnimmst, desto günstiger ist der Windstrom pro Megawattstunde da bei dir dann. Und da müssen wir sozusagen tendenziell hin. Und wenn wir das schaffen, mit bestehenden Ressourcen, die besser auszulasten oder die auch länger abzuschreiben, das war ja eine Komponente, die du eben erwähnt hast, so, aber was glaube ich, ein Mythos ist, den man, glaube ich, schon mal einfach klar als unrealistisch einfach sagen sollte, wie es ist, so 50 Euro pro Megawattstunde Industriestrompreis, das ist eher unrealistisch. Also selbst wenn man jetzt ein komplett klimaignorant ist und ein System aus neuen Kohle- und Gaskraftwerken bauen will, vielleicht gibt es da Leute, die das sich überlegen. Es kostet auch mehr als 100 Euro pro Megawattstunde, so Systemkosten all in. Und wenn man jetzt so ein komplett optimiertes, weil wir sagen, wir haben Interesse, rein wirtschaftlich gesehen oder irgendwie missionsgetrieben, low carbon zu sein, dann kriegt man das vielleicht mit 150 Euro pro Megawattstunde an Baseload-Industriekunden hin. Aber wenn du ein Industriekunde bist, genauso wie Alex Graf, der flexibel ist und der... Also es sind ja immer diese LCOE, die Durchschnitts Levelized Cost of Electricity, also die Durchschnittskosten. Aber wenn man jetzt eben es schafft, flexibel zu verbrauchen und zu den Zeiten zu verbrauchen, wo viel Windstrom oder Sonnenstrom im Netz ist und den lokal abnimmt, naja, dann sieht's besser aus. Das wollte ich dazu sagen. Ich fand auch eine kleine, weil es immer wieder bei uns im Podcast auch vorkam, eine kleine Stichrichtung. Philipp Schröder war in seinem LinkedIn-Post zu dem Paper zu suggerieren, man könne günstig die bereits halb zerlegten deutschen AKWs reaktivieren, ist die konservative Variante des grünen Spruchs, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Also man muss einfach ausgewogen und gucken. Und am Ende, wenn wir es gut balancieren, Solar, Wind, bisschen Gas, vielleicht auch für Baseload irgendwie noch andere Technologien, dann wird's auf jeden Fall günstig.
Aber steigen dann die Systemkosten in Zukunft? Also in dem Artikel schreibt sehr geschrieben, von 36 Milliarden im Jahr steigen die auf 90 Milliarden im Jahr. Und wie gesagt, Systemkosten sind nicht Erzeugungskosten, also werden die dann wirklich so teuer, das würde ja für jeden deutschen Haushalt 1.000 Euro mehr Systemkosten deuten. Das ist ja nirgendwo sichtbar. Also das ist ja auch, das schlüsselt sie auch nicht auf. Einfach nur ein Wert, den sie da reinpumpt.
Also da weiß ich nicht, wo der herkommt. Nee, da weiß ich nicht, wo der herkommt. Also du musst realistische Annahmen treffen über sozusagen Abschreibungsdauern, um dann so Annuitäten zu bekommen, was es wirklich pro, aber dass das irgendwie sich verdreifachen sollte. Warum sollte es sich verdreifachen? Also es sei denn, wir verhundertfachen das Netz oder so oder verzehnfachen das Netz, keine Ahnung, aber glaube ich nicht, dass das nötig sein muss.
Genau, dann hat sie noch weiter gesagt, dass man, wenn man erneuerbare Energien abregelt, aufgrund der alten Verträge wären pro Jahr fast 3 Milliarden Euro fällig, das schmeißt sie alles in einen Topf, aber abgeregelt werden muss ja deshalb, weil die Netze noch nicht stark genug ausgebaut sind und wenn sie dieses in ihrem Netzpaket, das schlägt sie ja vor, dass das ja dann die Netzbetreiber entscheiden sollen, die werden ja auch kein großes Interesse haben, das auf ihre eigenen Kosten zu machen. Also da wieder klassischer Fake-News-Ansatz oder beziehungsweise sie legt das dann so aus, dass es einseitig zulasten der Erneuerbaren geht und klärt eben nicht auf, dass es am zu langsamen Netzausbau liegt. Und sie kommt wieder mit dem Atomargument, das kann ich ja gar nicht mehr hören. Ja, diese 20 Gigawatt gesicherte CO2-arme Kernkraft, dass die abgestellt worden ist, das ist voll schlimm. Das könnte man ja sogar so sagen, dass das quasi eine eigentlich eine falsche Entscheidung war, wenn man CO2 im Arm produzieren wollte und sich unabhängiger machen wollte von Gas und Kohle. Aber zu der Zeit, als es entschieden wurde und die CDU natürlich auch mit sozusagen ordentlich wirklich mitgeredet hatte, war das nun mal die Entscheidung, die die Regierung getroffen hat. Und die ist halt nicht mehr rücknahmefähig. Ich glaube, da wird mir von E.ON so ein Screenshot gezeigt. Die haben so eine FAQ-Seite, warum sich Atomkraft nicht mehr lohnt. Mit irgendwie 5 Punkten, da kommt man immer wieder zum Vorschein. Trotzdem kommt dieses Argument. Also es ist wirklich, das ist schon AfD-Niveau, würde ich sagen. Also wirklich blank verdrehte Fakten, um dann wieder mit der Gaskeule zu kommen. Das ist schon extrem peinlich. Also da, ja, zu Recht wird sie dann bei Extra 3 damit aufgezogen.
Ja, das ist, und es gibt sicher auch irgendwie sozusagen rechte populistische Teile in der CDU, die sie da irgendwie mit stärkt, weil die halt das irgendwie glauben und nicht richtig nachprüfen. Es ist schade, ist irgendwie, ist nicht im Sinne des Landes, nicht im Sinne des Volkes leider.
Nee, genau. Und das kann man ja gar nicht komplett parteiunabhängig sagen. Also sie handelt nicht so, dass es uns besser geht nach vorne. Es wird uns schlechter gehen. Wir zahlen viel Geld für eine sehr, sehr schlechte Ministerin. Das kann man schon so sagen. Ja. Und was ich auffällig finde, das bestätigen ja sogar Leute, die der CDU nahestehen und die der Gasindustrie nahestehen. Es ist ja gar nicht so, dass die von überall Applaus bekommen, sondern es wird ja von überall kritisiert. Was kann man denn da machen, ist die Frage, die mir gestellt wird. Also ich bekomme natürlich, es ist relativ einfach, wenn man diese Mythen debunkt, dort Zuspruch zu bekommen. Aber die Frage, die sich die Leute stellen, was kann man denn da machen? Müssen wir einen Energiezone-Brandbrief ans Ministerium schreiben?
Weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so erfahren.
War nicht Demo irgendwie am Samstag? Fridays for Future gegen die Energiepolitik des Wirtschaftsministeriums?
Ich war nicht da, nee. Aber mein Mittel der Wahl ist, aufzuklären und Informationen zu liefern in Form von Podcasts und LinkedIn-Posts, aber so darüber hinaus habe ich mich jetzt noch nicht irgendwie engagiert. Ich würde mich schon, also mittlerweile wünsche ich mir echt, dass da einfach einen Wechsel gibt. Also das, also sozusagen an der Spitze vom Energie- und Wirtschaftsministerium. Das ist einfach zu wichtig als Position, als Rolle für uns alle, als dass wir das irgendwie alles durchgehen lassen können. Und nee, ich glaube,
kannst du nicht ignorieren.
Ja.
Also man kann es nicht ignorieren, ich bin da komplett bei dir. Und das scheint ja schwierig zu sein.
Auch. Also.
Das scheint ja schwierig zu sein. Du hast ja gerade zitiert, diese Spiegel-Enthüllung, dass sie sich von ENBW Argumente hat schicken lassen, um gegen die Batteriebranche zu wettern, also quasi Argumente zu finden, warum man weniger Energiespeicher ins System bringen sollte. Und das ist ja so ein Allheilmittel tatsächlich, aufgrund der niedrigen Speicherpreise, kann man damit ja schon eine ganze Menge anfangen und das erzeugt ja weniger Systemkosten, weil das sind privat finanzierte Investitionen, die können an das bestehende Netz angeschlossen werden. Dafür müssten nur Netzanschlusspunkte überbaut werden. Also dann kann ein Solarpark mit einem Windpark teilt sich noch den Netzanschlusspunkt mit dem Batteriespeicher, ne, damit er die ganze Zeit schön oder Volllast läuft. Macht also mega viel Sinn. Und da hat sie sich Argumente schicken lassen, auch relativ einfache Argumente, die sie dann 1:1 weitergegeben hat. Das ist doch quasi so nah dran an einem stumpfen Populismus und fast schon Korruption, dass doch kaum zu. Also ich finde es schwer erträglich, muss ich sagen.
Ich auch, ja. Genau, diese konkreten EnBW-Vorschläge, die dann da rausgekommen sind, waren irgendwie dann so ein Bonus für längere Mindestverbringungszeit. Da hast du bei den Speichersystemen immer sozusagen die Speichertiefe, wie lange sie aufspeichern können sozusagen. Und wenn du das dann sagst, sie müssen halt mindestens so und so lang funktionieren, dann ist das natürlich auch, wenn Gaskraftwerke auch bei der Zuschlagsreihung bevorzugt. Dann war irgendwas mit Strombezug im Stillstand auf 10% der Ausspeiseleistung begrenzten, was im Prinzip verhindert, dass Batterien irgendwelche Zwischenladezyklen machen können und dann dieses weniger als 10 Stunden Stillstand zwischen den Einsätzen. Das war einfach so, sie haben sich halt einfach überlegt, okay, wie können wir es halt so designen von der Ausschreibung, dass es halt einfach unwahrscheinlicher wird. So diese
weißt du, was mir dabei Hoffnung gibt? Das sind die Argumente, da hättest du jetzt auch Supercrop fragen können oder Gemini. Die geben die gleichen Argumente. Aber sie bekommt sie hat ja sehr schlaue Leute im Wirtschaftsministerium. Und ich glaube, da hat ja keiner mehr Bock, sozusagen mit ihr zu arbeiten. Oder die Leute geben ihr diese Argumente nicht, weil sie wissen, dass das sozusagen wieder in den Interessen des deutschen Volkes läuft. Das gibt mir Hoffnung. Also sie arbeitet ja mit niemandem aus dem Wirtschaftsministerium, deswegen will sie ja Berater einsetzen. Aus dem Wirtschaftsministerium arbeitet niemand mit ihr, sozusagen. Und was man da so hört, ne, aus dem Umfeld, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Das gibt mir Hoffnung. Also sie stellt das ja da komplett ab. Und ist da ja sozusagen, nimmt sich da ja selber aus dem Markt raus und wird dort boykottiert. Ne? Wenn man ihr jetzt noch irgendwie das Telefon wegnimmt und den Computer, dann kann sie auch nicht mehr E-Mails schicken an sozusagen die Gaslobbyisten. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Vielleicht kann man, das habe ich gehört, das machen sie jetzt mit Trump. Trump ist jetzt in wichtigen Entscheidungssituationen, versuchen sie ihn sozusagen auf dem Golfplatz gefangen zu halten, damit er dort nicht mehr für Schaden, noch mehr Schaden sorgt.
Okay, glaub, das ist das Konkrete, was wir machen.
Da kann man
was
lernen.
Ja, was ist Katharina Reiches Hobby, wo wir sie immer hinschicken müssen, wenn was Wichtiges passiert?
Privatvorträge zusammen mit dem Theodor?
Stimmt, wahrscheinlich.
Irgendwelchen shady Hinterhofhotels? Who knows? Also, ja, aber ich glaube, es ist, ich bin kurz davor, die Webseite sozusagen ist reichenochministerin.de starten. Weil das ist, glaube ich, nur eine Frage von Zeit. Also es ist einfach ist ja auch schlechter Lobbyismus. Es ist ja auch peinlich für EMBW, dass dann sowas irgendwie rauskommt und geleakt wird und sie da irgendwie, ich meine, die Energiekonzerne haben ja auch irgendwie ein Interesse, dass es vorangeht und so geht ja wirklich gar nichts voran. Das ist ja auch sozusagen schlecht.
Und also gesetzt. Wichtig zu betonen ist ja auch, wenn du eine Ausschreibung machst, also wenn du eine Ausschreibung wirklich fair designst, dann kommt halt da auch was, ob ein gutes Ergebnis raus, wirtschaftliches Ergebnis raus. Also so wir sagen ja, niemand sagt ja so, wir brauchen keine steuerbaren Kraftwerke, weil wir werden irgendwelche Dunkelflauten haben und so weiter, aber eben nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, so damit wir halt so mehr mit Flexibilitätsoptionen auch darauf reagieren können. Sonst kriegen wir halt irgendwie
nichts. Ich glaube, wenn die Ausschreibungen quasi fair gestaltet werden, dann macht sich die Biogasbranche auch ein bisschen Hoffnung, weil man halt viel Biogas überbauen kann. Das könnten die viel billiger als Gaskraftwerke gebaut werden könnten, sofort verfügbar. Man kann, das war in dem 2G, wie heißt nochmal, die hieß nochmal die Hersteller da, 2G Energy, die hatten das ja erzählt, die könnten quasi 6 Gigawatt pro Jahr Motoren herstellen, also Turbinen herstellen, die man dann in diesen überbauten Biogasanlagen einsetzen könnte. Also man kann relativ schnell diese 10, 20 Gigawatt Backup-Kapazität herstellen. Ich weiß nicht, wie weit Biogas, glaube ich, 12, 13, 14 kriegt man wohl mit hin. Dann braucht man immer noch ein paar Gaskraftwerke, die man dann irgendwie laufen lassen muss. Aber man braucht wahrscheinlich wenig Neues, was gebaut werden kann. Aber es ist sehr, 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 sehr mühsam. So, wie teuer machen denn jetzt die Gaskraftwerke eigentlich den Strom? Also wie hoch ist denn der Anteil der Gaskraftwerke im System an unseren 37 Cent Stromkosten? Weißt du das? Was ist so für was man Strom einkauft bei Gaskraftwerken, wenn die angeworfen werden?
In diesem Merit-Order-System? Habt ihr da nicht in dem Podcast mit dem Stadtwerker über diesen Spread gesprochen?
Ja, das war mit Klaus Hartmann, meinst du? Nee, da haben wir quasi darüber philosophiert, ob der Spread in Zukunft groß genug bleibt, damit ich eine größere Batterie zu Hause anschaffen kann. Und wir sind nicht auf einen grünen Nenner gekommen. Also er ist deutlich optimistischer für die nächsten 5 Jahre, was einen hohen Spread angeht. Ich bin da nicht so optimistisch. Ich sehe das ja so ein bisschen in meinen Tippetarifen, da gucke ich ja jeden Tag rein, was kostet denn eigentlich hier die Kilowattstunde auf Stundenbasis, und der Spread ist nicht auf einem Niveau, wo ich sagen könnte, das ist spannend. Dann wundert es mich, dass man trotzdem dann noch irgendwie 10, 20 Gigawatt Gaskraftwerkskapazität baut. Aber das ist doch sowieso vom Tisch, oder? Das hat ihr doch die EU verboten. Sie darf doch sowieso nur 10 oder 12 bauen.
Ja, genau, 10 oder 12, genau.
gut. Ich glaube, sozusagen die Kosten im System entstehen noch irgendwie an anderer Stelle. Zum Beispiel an der Verhinderung von dem Anschließen von Batterie, von Batteriespeichern. Trotzdem fangen wir nochmal auf ein Argument zurück, was ich auch in Ihrem Artikel hatte. Atomkraft kommt immer wieder. Ich sehe teilweise ellenlange LinkedIn-Diskussionen, wo dann wieder über Systemkosten der Atomkraft gesprochen wird und dass das doch langfristig sich rechnet und dass man in anderen Ländern, insbesondere in China, was ja auch stimmt, sehr günstig Atomkraft bauen könnte und deshalb soll das irgendwie wieder anfangen. Weißt du, wie viele AKWs gerade im Bau sind in Europa?
Also es gibt ja diesen World Nuclear Industry Status Report 2025 und der zeigt, dass weltweit 63 Reaktoren im Bau sind. Das sind fast alle in Staaten, die auch Kernwaffen, also die Nuklearwaffen, also die sozusagen die Kernkraft nicht nur zivil nutzen, sondern auch militärisch. Rosatom ist natürlich auch dabei, also die russischen. Ja, und dann SMR gibt es wohl eine einzige Bauart-Zulassung weltweit, NuScale in den USA, aber die haben ja auch gerade keinen Bauvorhaben. Und
aber diese genau. Kleinen Atomkraftwerken für die Hosentasche. Ja,
genau,
oder wie sozusagen Hubert Aiwanger in Bayern sagen würde, das Balkon-Atomkraftwerk, ja, im Zulauf. aber gibt es noch nicht. Das ist ja die Hoffnung der Atomindustrie. Aber auch so, auch große Atomkraftwerke werden eigentlich nur in den, sagst du jetzt, in den Atomstaaten gebaut, vor allem China, USA, hoffentlich nicht Iran. Und in Europa keine dann, aber ich höre doch immer von irgendwelchen Kraftwerken in Polen, Tschechien und UK.
Ja, die sind, glaube ich, in Planung, aber nicht im Bau, ne? Also, die einzigen, die so wirklich gebaut sind, ist ja Hinkley Point C und, oder die letzten sozusagen dann Flamanville 3, so, aber Hinkley Point C, so Vorzeugeprojekte aus UK, kostet ja auch irgendwie geschätzt 55 Milliarden Euro und das ergibt dann eben LCOE von 141 Euro pro Megawattstunde. Also ja, ohne De-Risking durch den...
Also 14 Cent Erzeugungskosten für eine Kilowattstunde.
Genau.
Während Erneuerbare eher so bei 4 bis 8 Cent liegen.
Genau. Und das auch so ohne De-Risking durch den Staat... hätten die halt auch einfach ganz andere Kapitalkosten, dann wäre der Weighted Average Cost of Capital, der WACC, doppelt so hoch und der LCOE nochmal irgendwie 90% teurer oder so.
Okay. Also trägt quasi das Risiko, dass da ein russisches Flugzeug in den Atomreaktor reinfließt und das Thema Endlager vergessen wir einfach für die nächsten 80 Jahre, ist quasi fehlen da nochmal 10 bis 20 Cent pro Kilowattstunde.
Ja, oder mehr. Also, die, ja, genau.
Okay, also auch keine Hoffnung. Okay, und dann hast du mir irgendwas geschickt, dass China darüber nachdenkt, Solarpaneele mit einem Exportstopp zu belegen.
Ja. Yeah.
Das geht aber zuwider quasi aller meiner Empfehlungen, die ich hier im privaten Umfeld aufgebe, was jetzt Leute machen sollten. Ist und warum sollten sie das tun? Sie haben doch massive Überkapazitäten.
Ja, also das frage ich mich auch. Aber genau, ich habe dich, glaube ich, getaggt unter einem LinkedIn-Artikel von, und vielleicht ist das größte Thema, alles andere ist sozusagen klein. Ja, China erwägt wohl den Export von Solarproduktionsanlagen in die USA zu stoppen. Also nicht die Module, sondern die Maschinen, die Module bauen. Und der Daniel Fürstenwert, ich folge dem auf LinkedIn und finde seine Beiträge echt gut, hat es auf LinkedIn perfekt zusammengefasst. Also schrieb irgendwie sowas wie, während die USA einen Krieg um die Energie des 20. Jahrhunderts führen, eröffnet China den Kampf um die Energie des 21. Jahrhunderts. Sozusagen Produktionsmaschinen als das neue Öl. Genau, und Hintergrund ist irgendwie so, dass Tesla will 100 Gigawatt Solarproduktion in den USA aufbauen. Thema hatten wir auch immer mal wieder hier. Wir hatten ja mal eine Solarindustrie hier gerade in Ostdeutschland, rund um Dresden und so. Cooles Cluster, was nicht überlebt hat. Und Musk hat jetzt irgendwie da für 2,9 Milliarden Dollar Equipment bei chinesischen Zulieferern bestellt. Und da sagt China so, Moment mal. so die und Fakt ist, die Top 10 Equipment-Hersteller, also wie gesagt, Hersteller von den Maschinen, die Module bauen, nicht die Module selber, sitzen wohl alle in China, und ohne chinesische Technologie wird das im Zweifel nicht konkurrenzfähig. Also ich glaube, da sollte man mal hingucken. Und du bist ja derjenige, der sozusagen immer sozusagen pro Markt argumentiert und so. Wie rezipierst du das? Also du hast ja selber eine Solaranlage auf dem Dach. Woher kommen deine Module? Und was passiert, wenn China jetzt den Hahn zudreht? Nicht für uns, aber für die USA, zumindest bei den Maschinen, die herstellen.
Ja, also die sind ja nicht nur marktführend bei den Maschinen für Solaranlagen, sie sind ja eigentlich marktführend mittlerweile für viel, viel mehr Industrien für Maschinen, unter anderem ja auch für Batterieproduktion, kommt ja auch alles aus China, die Maschinen, um eine Batterie zu bauen. Und Südkorea ist da noch ein bisschen stark, aber China hat da aufgeschlossen. Also wie schätze ich das ein? Ich glaube, meine Solarmodule, die ich vor 6 Jahren gekauft habe, Eigensonne, die sind von Heckert Solar. Aber ob die in Deutschland produziert wurden, weiß ich nicht. Und die anderen, also solche schwarzen, keine Ahnung, ich glaube, die kommen aus China, ganz klassisch, und haben gekostet pro Modul, glaube ich, irgendwie 50 bis 60 Euro. Was haben die denn? 420, 450 Watt pro Modul. Meine These ist, dass irgendwann die Modulnachfrage runtergehen wird. Also ich glaube, wir bauen noch in den nächsten 10 Jahren, verbrauchen wir noch viele Module, können auch Erzeugungsleistung überall hinstellen. Dann ist aber alles so vollgebaut und die Dinger halten ja ewig, ja, 20, 30 Jahre, dass die Nachfrage runtergehen wird und es sich eigentlich aus meiner Sicht nicht lohnt, jetzt nochmal in den Aufbau von Modulproduktionskapazitäten zu investieren. Das sehe ich ein Stückchen anders für Batterien, weil in der Batterietechnik sich noch sehr viel entwickelt. Da würde ich schon sehen, dass man Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen machen muss, um leistungsfähige Batterien zu bauen. Man muss hier Lehrstühle ansiedeln, ja, also muss ganze Studiengänge dazu ausbauen. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt mal 20 Jahre zu investieren, um die Fähigkeiten, die wir in der Batterieproduktion haben, nochmal richtig zu hebeln. Also ich glaube, es macht Sinn, große Batterieproduktionsanlagen, was immer dann auch die Batterietechnik ist, in 10 Jahren zu bauen. Ich habe noch nicht genau verstanden, warum Elon Musk Solarpaneele selber produzieren will in den USA. Vielleicht, weil er auch Angst hat vor den politischen Wirrwarr von Trump, weil er da nicht genug, nicht genug an Solaranlagen kommt. Und grundsätzlich boomt ja in den USA auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere Solar, obwohl ja Trump so hart auf Drill pusht, weil es die einfach günstigste Energieform weltweit ist. Was ich beobachte in meinem Umfeld, ich bekomme jetzt durch den Iran-Krieg natürlich wieder mehr Anfragen zum Thema Elektroauto, Solaranlage, Wärmepumpe. Diese Grundsatzempfehlung, dass sich jeder, der sich eine Balkonsolaranlage irgendwo hinstellen kann, auf seinen Fahrradschuppen, Autodach, an die Hauswand schrauben, der sollte es kaufen, weil die aktuelle Technologie mit einem einfachen Speicher so günstig ist, dass man spätestens in 2 Jahren ein Payback hat aus so einer Anlage. Das gilt weiterhin und ich beobachte da weiterhin fallende Preise. Ich beobachte auch weiterhin fallende Preise bei den Batterien. Also wir sind jetzt der günstigste Speicher, den ich mir jetzt anschließen könnte an meinen Wechselrichter, liegt jetzt bei 160 Euro pro Kilowattstunde. Das ist schon recht günstig. Aufgrund der kleiner werdenden Spreads lohnt es sich trotzdem nicht. Ich bräuchte irgendwann so Richtung 100 Euro pro Kilowattstunde. Mhm. Ich glaube aber, dass wir da hinkommen bei Hochvoltspeichern. Also im Selbstbau kriegt man da schon für das Geld. Ich glaube aber, dass wir von Dünes und Co. im Preisbereich 100 Euro für einen 20 Kilowattstunden Speicher, also 2000 Euro sehen, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Also ich finde das Zitat mega, sozusagen, dass Trump den Krieg um das Energie des 20. Jahrhunderts führt, während andere sich um das 21. Jahrhundert kümmern. Das könnte man ja auch im Zusammenhang mit Katharina Reiche gut verwenden. Damit hat er recht. Ich glaube, was stark getrennt werden muss, ist tatsächlich, was ist dann das Öl? Das Öl ist ja nun mal die Sonne und der Wind. Und wir reden ja über die Ölpumpe, ne? Über Solarpanel und die Windkraft, über die Windkraftanlage. Und ich glaube, wenn du da ausreichend viele Kapazität irgendwann verbaut hast, dann geht es ja darum, wie ist dein Netz gestaltet, wie rechnest du ab, wie incentivierst du, wie sind die Batteriespeicher? Das wird dann die wichtigere Frage und nicht mehr, wo kommen die Solarpaneele eigentlich.
Also da ist es sozusagen fein, wenn wir auf alte Technologien quasi noch sitzen, weil wir die nächste Generation nicht mitnehmen, da kann es nicht so viel Sprünge geben, dass
genau.
Also es geht ja wirklich nur um Technologie, die Dinger zu bauen. Und wenn du sagst, da gibt es nicht mehr so viel Entwicklung.
Doch, ich glaube, es gibt wohl, also die Entwicklung ist aber nicht so relevant. Also gehen wir mal davon aus, die Capture-Rate von Solarplatten steigt von irgendwie jetzt 23% auf 50%. Das heißt, auf der gleichen Fläche erzeugt man nicht mehr 500 Watt, sondern 1 Kilowatt.
Ja. Ja.
Das wird jetzt ja gar nicht so viel ändern, deswegen wird es ja trotzdem nicht deine funktionierende Solaranlage irgendwie vom Dach reißen, weil das kostet auch relativ viel Geld, sondern du wirst weitere Flächen damit zubauen. Aber schon heute ist es ja bei den aktuellen Technologien und Haltbarkeiten ja schon so günstig und so attraktiv, alles zuzubauen, da muss man halt auf diese nächste Rate nicht mehr warten. Ich glaube, beim Thema Speichern kann man nochmal draufsetzen.
Da wird sich jetzt noch so viel entwickeln, ne?
Genau, das sehe ich ja bei dem, bei den neuen Akkus, bei den Autos, die jetzt mit 300, 400 kW laden können, da sind Ladepausen tatsächlich nur noch 10 Minuten und nicht mehr 30 Minuten oder 25 Minuten. Mhm. Ich glaube, da wird sich noch mehr entwickeln und da wird es ja noch viel mehr Bereiche geben, wo das möglicherweise nochmal spannend wird. Keine Ahnung, bei Flugzeugen oder wo auch immer, wo man sagt, irgendwann kommen wir vielleicht mal an den Punkt, wo man auch Flugzeuge elektrifizieren kann oder Schiffe effizienter elektrifiziert werden können. Ich meine, überleg dir mal, das hatte ich gestern in einem anderen Podcast, überleg dir mal, wenn sozusagen China hat ja heute schon fährt schon mit Dark Factories, die zum großen Teil mit grüner Energie gespeist werden. Das heißt, sie können schon die Stückkosten für jedes weitere Samsung-Phone oder ein schlechtes Beispiel iPhone sinken immer weiter. Wenn sie jetzt noch Schiffe mit erneuerbarer Energie betreiben, die natürlich auch während der Fahrt so ein Stückchen mittanken können. Das sind einfach riesige Flächen, ne, die auch dann sozusagen Energie mit großen Batterien speichern können. Wenn es dann nochmal deutlich günstiger wird, dann werden die Produkte noch günstiger nach Europa kommen, noch günstiger in die USA. Das sind, glaube ich, schon so Technologiebereiche, wo es, glaube ich, Spaß machen könnte, in Europa dort mit draufzusetzen. Aber das muss man halt ganzheitlich denken. Da muss man natürlich auch die Rohstoffe, also seltene Erden und Co. Zur Verfügung haben. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das kann man in Europa durchaus bauen. Also du sagst, die Balkonsolaranlage wird nicht günstiger, wird nicht teurer bei uns, weil das wird China weiterhin exportieren. Müssen sie auch. Sie produzieren davon extrem viel. Aber sie wollen nicht, dass ich meine Balkonsolaranlage demnächst von Tesla kaufe. Was ich absolut quasi sozusagen verstehen kann aus chinesischer.
Ja, die denken, also haben wir auch da in der letzten Folge da 115 mit Claudio gelernt. Die denken so, China denkt extrem strategisch und mal gucken, wie sich das entwickelt. Hast du noch ein Thema?
Ja, ich werde eine der Diskussionen, die ich gerade immer wieder führe, ist E-Autos. Dank der hohen Benzinpreise kommen jetzt da doch Menschen, die sagen, okay, mein Auto soll demnächst ein E-Auto werden. Und ich hatte mich jetzt, weil ich ja versorgt bin mit E-Autos, eigentlich jetzt lange nicht mit beschäftigt, mit dem Markt der E-Autos. Bin aber ganz erstaunt, zu welchen Preisen aktuell E-Autos in den Markt gedrückt werden. Also viele Menschen rechnen sich ja diesen potenziell 6.000 Euro Förderung, die es ja geben könnte, je nach Haushaltseinkommen, rechnen sich das mit rein. Aber da kriegst du aktuell das kleinste Tesla Model Y kriegst du nach Abzug aller Tesla-Rabatte und staatlicher Förderung dann für 28.000 Euro. Finde ich schon ziemlich abgefahren. Der BYD Seal, das ist ein Model 3-Wettbewerber, so eine relativ große Limousine, fährt in Spanien viel als Taxi rum. Den gibt es mittlerweile für 32.000 Euro. Das ist eine sehr große Limousine. Ich habe heute bei MyDeals gesehen, du kannst den neuen MG4, das ist so ein Kleinwagen, wie ein Golf ID3, den gibt es ohne staatlichen Rabatt schon für 18.000. Mit staatlichem Rabatt kannst du das teilweise für 12.000 Euro kaufen. Wir reden hier von einem Auto in der Golfgröße. Dann mit dem kleinen Akku, also irgendwie mit 45 Kilowattstunden Akku, das aber für den Stadtverkehr komplett ausreichend und man kommt dann auch im Winter noch immerhin 150 Kilometer weit. Also muss man dann irgendwie am Ziel laden, wenn man lange irgendwie pendeln muss. Aber Also das sind jetzt mittlerweile preisliche Level, die ich vor einem Jahr nicht erwartet hätte, dass du jetzt quasi groß, also wir reden immer noch darum, dass irgendwie VW mit dem ID Polo oder mit irgendeinem so ID-Einstiegsmodell wollen sie in 2 Jahren irgendwie am Markt sein für 25.000 Euro. Und wenn du jetzt schon sozusagen große Limousinen bekommst für 28.000, 29.000 Euro, inklusive der Förderung natürlich, finde ich das schon ziemlich abgefahren. Und ich merke auch, dass starke Verbrennerverfechter, die den ganz klassischen Reichweitenängsten und Ladezeitängsten noch verfallen sind, dass sogar die sich jetzt umschauen, das mal Probe fahren. Also ich glaube, 2026 wird für alle E-Auto-Anbieter ein sehr, sehr gutes Jahr. Also für MG sowieso, die sind ja in Deutschland der Marktführer, was chinesische E-Autos angeht. Auch für Nischenanbieter wie einen XPeng, für die ganzen neuen Modelle von BMW, Mercedes, glaube ich, wird es extrem gut vorangehen mit der neuen 800-Volt-Architektur. Ich glaube auch, dass da Skoda und den kleinen IDs, das wird vor dem Volkswagen-Konzern aus der Hand gerissen, war für mich jetzt unerwartet. Kommt jetzt durch diese E-Auto-Förderung und wird jetzt richtig, richtig stark in den Markt gepresst.
Also ich brauche für meine persönlichen Bedarfe, ich habe ja noch so einen ganz alten Verbrenner, ich oute mich mal, das ist ein Oldtimer, mit dem fahre ich immer nach Brandenburg so cruising-mäßig mein Ferienhaus. Deswegen, da sind sozusagen meine Mittelstreckenbedarfe irgendwie abgedeckt. Aber so für die Stadt wünsche ich mir manchmal eigentlich so eine Smart-Größe. Also so ein Zweisitzer würde mir reichen. Ein Sitzer oder so Moped oder so ist, wenn es regnet und so und im Winter dann auch nicht so cool. Weißt du, da in dieser ganz, also in dieser Mini- oder Smart-Kategorie, wo müsste ich da gucken? Also 12.000 ist ja irgendwie jetzt irgendwie echt.
Also das sind ja diese Autos sind jetzt auch in China extrem populär geworden in den letzten drei Jahren. Da gibt es ja leider in Deutschland jetzt oder in Europa keine kleinen Autos mehr, die auf dieser Größenordnung gebaut werden, auch nicht mit der Batterie. Aber also wenn sich das so bewahrheiten sollte und ich hoffe, dein Haushaltseinkommen ist größer, als dass du diese Förderung bekommen könntest. Aber wenn man jetzt wirklich für 18.000 einen neuen MG4 bekommt,
okay, dann kriege ich mit dem mal.
Das fände ich schon ziemlich abgefahren, muss ich. Und es ist immer noch viel Geld, aber also dafür kriegt man ein richtiges Auto.
Ja. Ja, ich habe ihn gerade gegoogelt, der gefällt mir nicht ganz so vom Look.
Nee, ist jetzt kein Auto zum Verlieben im ersten Moment. Da gebe ich dir vollkommen. Aber da zeigt sich halt auch, ne, das muss man nochmal zurückzukommen auf das Kernthema, sozusagen, wie lange ist Reich oder ist Reiche noch Ministerin.de. Der Wandel findet halt statt. Also dieser Kipppunkt der Energiewende ist halt passiert. Du bist jetzt auch mit Schnellladertarifen auf der Autobahn ohne Abo ist es halb so teuer, ein E-Auto zu fahren, wie mit jetzt vergleichbaren Diesel-Benzinern. Unabhängig von den ganz anderen Vorteilen, die man mit dem E-Auto irgendwie hat. Also muss gar nicht, du könntest auch teure Schnellladertarife fahren und bist dann günstiger. Das passiert ja jetzt und die Leute sind ja nicht doof. Also damit tut sich die CDU keinen Gefallen, sie noch viel länger da im Amt zu halten. Ich glaube, das wird ich würde hier eine steile These eingehen. Bis wir den nächsten Manzli aufnehmen, gibt es eine neue Führung im Wirtschaftsministerium.
Okay, wow, okay. Das ist tatsächlich steil. Guck mal ganz kurz,
ob wir das noch vor der Sommerpause schaffen.
Ja, unsere erste Prediction, die hier.
Wann ist die nächste Landtagswahl? Ist das nicht irgendwo hier in AfD-starken Regionen? Ist das nicht, wo ist das denn nochmal? In Sachsen-Anhalt? Nächste Landtagswahl.
6. September Sachsen-Anhalt, 20. September Berlin.
6. September, davor haben wir auf jeden Fall noch manche. Meistens sind diese Landtagswahlen, da sucht man dann ja irgendwie Schuldige. Jetzt kann man ja nicht mehr die Grüne und die Ampelregierung irgendwie Schuldigen wählen, wenn die CDU dann die Mehrheit an die AfD abgibt. Das ist ja in Sachsen-Anhalt der Fall. Und das könnte eine Strategie sein. Vielleicht hebt sich Friedrich Merz das noch auf, sozusagen diesen Move bis zur Landtagswahl.
Ach so.
Und dann was zu zeigen, was man verändert hat. Das wäre natürlich schlau. Das wäre schade.
Also Alex, das ist wirklich eine steile These, weil wir sind ja extrem gut geworden mit unserer Frequenz. Wir sind jetzt wirklich jeden Monat. Also mal gucken. Also bis zur Landtagswahl ist nochmal ein bisschen weniger steil, aber bis zum nächsten Monthly wäre sehr steil. Mal gucken.
Ich glaube, bis zum nächsten Monthly wird es dort Bewegung geben in dem Bereich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Umfragen sich für die AfD entwickeln, aber da wird die CDU dann irgendwie irgendein Argument. Und das ist ja das No-Brainer Argument. Die hat ja gar keine.
Don't regret move.
Ja. Na, mal schauen. Ich hoffe für Deutschland, dass sich da was verändert. Und ich hoffe auch für die Leute im Wirtschaftsministerium. Da glaube ich, gibt es auch viele Leute, die das extrem drauf haben, dass sie dort irgendwann eine Führung bekommen, die sie auch verdienen. Genau, das Letzte, was ich heute auch gelesen, sie hat doch irgendwie gestern oder vorgestern gesagt, es gibt keinen Kerosinmangel. Und jetzt hat heute, glaube ich, Friedrich Merz gesagt, es gibt jetzt irgendwie nur einen runden Tisch zum Thema potenzieller Kerosinmangel. Also, ja. Ich meine, wie viele Zaunpfähle muss man ja noch ins Gesicht geschlagen bekommen, um da irgendwas zu tun? Das ist ja.
Ja. Gut, Alex, danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.